Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise. Es ist wirklich großartig, dass du wieder mit dabei bist, denn wir haben heute ein Thema, das förmlich danach schreit, genauer unter die Lupe genommen zu werden.
Mhm.
Für diese ausführliche Analyse liegt uns nämlich ein ziemlich technisches Datenblatt vor. Genauer gesagt sind das die Spezifikationen für die sogenannten Fibrafix-tiefen Filterschichten.
Richtig, von der Firma Filtrox.
Genau. Und auf den ersten Blick könnte man wirklich meinen, das sei so typisch trockene Industrieliteratur, die normalerweise irgendwo zwischen Wartungsplänen und ISO-Normen in einem staubigen Aktenordner verschwindet.
Ja, definitiv. Wer sich von Begriffen wie Durchflussgeschwindigkeit oder Zeta-Potential gleich abschrecken lässt, der verpasst hier eine ziemlich spektakuläre technologische Geschichte.
Absolut.
Wir sprechen hier nämlich über die unsichtbaren Barrieren, die unsere moderne Lebensmittel- und Pharmaindustrie überhaupt erst in der Form möglich machen.
Also, lass uns das mal aufdröseln. Unsere Mission heute ist es wirklich zu verstehen, warum genau diese Technologie für dich, also für unseren Hörer, im Alltag so massiv relevant ist.
Mhm.
Du hast dich vielleicht schon mal gefragt, wie es große Brauereien eigentlich schaffen, dass dein Bier im Glas immer diese unglaublich kristallklare Brillanz hat. Also ohne trüb zu werden.
Oder warum ein wirklich hochwertiger Wein über Jahre in der Flasche stabil bleibt. Also ohne nachzugären oder irgendwie zu verderben.
Genau das. In unserer gemeinsamen Recherche tauchen da nämlich faszinierende Kontraste auf. Wir haben diese extrem harten industriellen Metriken im Datenblatt, aber gleichzeitig geht es immer um das perfekte schäumende Bier, den tiefroten Wein und das glasklare Erfrischungsgetränk.
Ja.
Und all das wird durch ein Stück Hochtechnologie ermöglicht, das, wenn man sich die Bilder ansieht, aussieht wie ein simpler, etwas zu dick geratener Karton.
Ein sehr technischer Karton, ja.
Wie genau funktioniert dieser Mechanismus im Kern? Wir verlassen hier ja diese simple Oberflächenfiltration, die man vielleicht von einem Kaffeefilter oder einfachen Membranen kennt.
Richtig, die klassische Oberflächenfiltration, die trennt Partikel einfach strikt nach Größe auf einer zweidimensionalen Ebene ab. Das ist ein rein mechanischer Ausschluss, wie bei einem Sieb.
Quasi ein Gitter, wo alles, was zu groß ist, hängen bleibt.
Exakt. Die Fibrafix-Technologie nutzt jedoch ein dreidimensionales Medium. Und das bezeichnen wir in der Fachsprache als Tiefenfiltration.
Okay, Tiefenfiltration.
Man darf sich das also nicht wie ein flaches Gitter vorstellen, sondern eher wie ein unglaublich dichter, mikroskopischer Irrgarten.
Einen Irrgarten?
Ja, die Flüssigkeit wird durch einen sogenannten gewundenen Pfad gezwungen. In diesem superdichten Labyrinth aus Zellulosefasern werden feste Partikel regelrecht abgebremst und bleiben dann einfach in den unzähligen Verzweigungen stecken.
Das ist dann der rein mechanische Aspekt, richtig?
Genau, das ist die Physik dahinter. Aber was hier wirklich faszinierend ist, ist der zweite Mechanismus, der da völlig parallel abläuft und diese Effizienz drastisch erhöht.
Jetzt wird es spannend.
Nämlich die elektrokinetische Wechselwirkung.
Hier wird es wirklich spannend. Elektrokinetische Wechselwirkung. In unseren Unterlagen wird das ja oft als Zeta-Potential bezeichnet. Bevor wir das jetzt einfach als physikalischen Nebeneffekt abtun, wie genau greift das in der Praxis?
Wenn ich da an eine Art industriellen Magneten denke, zieht der dann nicht auch Dinge aus der Flüssigkeit, die ich eigentlich behalten will, also wie Geschmacksstoffe? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das Zeta-Potential beschreibt hier eine spezifische elektrische Ladung der Filterschicht. In diesem Fall wird der Filterstruktur bei der Herstellung eine positive Ladung verliehen.
Okay, positiv.
Und viele dieser winzigen Schwebstoffe, Bakterien oder Trubstoffe in einer Flüssigkeit, die wir ja entfernen wollen, die weisen von Natur aus eine negative Oberflächenladung auf.
Ah, Plus und Minus.
Exakt. Durch die elektrostatische Anziehung wirken die Fasern in diesem Labyrinth dann wie unzählige mikroskopische Magnete für genau diese Störfaktoren.
Wahnsinn.
Sie werden an die Wände des Labyrinths gezogen und dort fixiert. Und zwar selbst dann, wenn sie rein physikalisch betrachtet klein genug wären, um eigentlich durch die Poren zu schlüpfen.
Das ändert die Perspektive ja komplett. Wir verlassen uns also gar nicht nur auf die Porengröße, sondern bauen eine elektrostatische Fliegenfalle direkt in die Fasern ein.
So kann man das gut beschreiben, ja. Und die Ladung ist dabei so kalibriert, dass die meist ungeladenen oder anders beschaffenen Geschmacks- und Aromamoleküle den Filter weitgehend ungehindert passieren können.
Die rauschen da einfach durch.
Richtig. Das Aroma bleibt im Getränk, der Schmutz bleibt im Filter.
Und das bringt mich direkt zu einer Metrik aus dem Dokument, die enorm ist. Die Belastbarkeit. Diese Fibrafax-Schichten haben eine sogenannte Trubkapazität von bis zu 4 Kilogramm pro Quadratmeter.
Das ist eine Menge.
Wenn man bedenkt, dass wir von Partikeln reden, die im Mikrometerbereich liegen, ist das ein massiver Berg an mikroskopischem Schlamm.
Exakt. 4 Kilogramm pro Quadratmeter, das ist ökonomisch gesehen ein gewaltiger Faktor für eine Produktionsanlage. In der Getränkeindustrie ist Stillstand extrem teuer.
Klar, wenn das Band steht, kostet das Geld.
Wenn so ein Filter schnell verstopft, muss die komplette Linie angehalten werden. Das System muss entleert, aufwendig gereinigt und mit brandneuen Schichten bestückt werden.
Mhm.
Diese hohe Schmutzaufnahmekapazität garantiert also lange, ununterbrochene Standzeiten. Das ist pure Effizienz für die Hersteller.
Aber Effizienz darf natürlich auf keinen Fall auf Kosten der Sicherheit gehen. Wenn wir da Lebensmittel oder sogar Pharmazeutika durchschicken, müssen die Materialien ja absolut inert sein.
Definitiv.
Die Zusammensetzung ist hier im Datenblatt ziemlich klar definiert. Da steht gereinigte und gebleifte Zellulose, natürliche anorganische Hilfsmittel wie Kieselgur und ein kleiner Anteil, ich glaube weniger als 3%, Polyamidoamin.
Genau. Das Polyamidoamin ist ein sogenanntes Nassfestmittel.
Nassfestmittel. Okay, ohne das würde sich der Filter in der Flüssigkeit vermutlich auflösen wie billiges Toilettenpapier im Wasser, oder?
Ganz genau so ist es. Das Polyamidoamin vernetzt die Zellulosefasern und sorgt für die strukturelle Integrität, auch wenn der Filter unter hohem Druck steht und komplett durchnässt ist.
Verstehe.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, sehen wir hier ein Design, das modernste Leistungsansprüche mit ökologischer Verantwortung verbindet.
Und das ist ein richtig wichtiger Punkt für dich als Hörer, besonders wenn du auf Nachhaltigkeit achtest. Diese Schichten enthalten nämlich keinerlei Kunststofffasern.
Nein, null Plastik.
Sie kommen komplett ohne Formaldehyd aus, sind frei von Gentechnik, also GMO-frei, und enthalten keine bekannten Allergene.
Und das Beste daran ist die Entsorgung.
Genau, wenn sie nach dem Einsatz in einer Brauerei oder Kälterei nicht mit irgendwelchen toxischen Stoffen kontaminiert wurden, können sie regulär recycelt oder sogar kompostiert werden.
Ein echtes Kreislaufprodukt.
Eine absolute Hochleistungskomponente, die am Ende wieder zur Erde werden kann. Finde ich großartig.
Ja, das ist schon elegant gelöst.
Aber lass uns von den Materialien mal zur reinen Leistung wechseln. Das Sortiment liest sich ja wie ein Katalog der Reinheitsgrade.
Das stimmt, die Bandbreite ist riesig.
Wir starten bei der Grobfiltration. Da gibt es die AF6, die Partikel von 35 bis 15 Mikrometern abfängt. Das ist für mein Hirn gerade noch so greifbar.
Mhm.
Aber am anderen Ende der Skala haben wir dann die AFST-150 für die extreme Sterilfiltration. Die holt Partikel bis zu 0,04 Mikrometern raus.
Um diese Dimension mal in den Kontext der industriellen Praxis zu setzen, müssen wir uns ansehen, was genau diese extrem feinen Schichten leisten sollen.
Ja, gerne.
In der Mikrobiologie und besonders bei der Sterilfiltration arbeitet man ja nicht mit so vagen Begriffen wie ziemlich sauber oder fast keimfrei.
Das würde der Aufsichtsbehörde wohl kaum reichen.
Wohl kaum. Man arbeitet mit harten, überprüfbaren Reduktionsraten. Hier kommt der Begriff der logarithmischen Retention von Bakterien ins Spiel.
Das wird im Dokument oft mit LRV abgekürzt, oder?
Genau, LRV. Logarithmic Retention Value.
Und ein LRV von bis zu 8 wird hier für diese Sterilfilter angegeben? Lass mich kurz raten, das ist eine logarithmische Skala, wie der Name schon sagt.
Ganz genau. Jede Stufe dieses LRV-Werts steht für eine volle Zehnerpotenz.
Okay, also LRV 1 bedeutet was genau?
Ein LRV von 1 bedeutet eine Reduktion um 90%. LRV 2 sind dann 99%, LRV 3 sind 99,9% und so weiter.
Wow, okay.
Ein LRV von 8 bedeutet also, dass die Keimzahl um 8 Nullen reduziert wird. Das ist eine Reduktion von 99,999999%.
Das ist absurd viel.
Wenn wir 1 Milliarde Keime auf diesen Filter loslassen, kommt statistisch gesehen maximal ein einziger auf der anderen Seite an.
Und in der Regel wahrscheinlich gar keiner.
Richtig. In der Realität bedeutet das absolute Sterilität.
Das ist eine astronomische Sicherheitstoleranz. Und die testen das ja auch nicht mit irgendwelchen harmlosen Hefezellen, nehme ich an.
Nein, absolut nicht.
In den Labordaten tauchen 2 sehr spezifische Testkeime auf. Lass mich mal schauen, ob ich das richtig ausspreche. Serratia marcescens und Brevundinononas diminuta.
Sehr gut ausgesprochen.
Danke. Aber warum nimmt man ausgerechnet diese beiden? Die klingen schon so gefährlich.
Man nimmt sie, weil sie der absolute Stresstest für jedes Filtersystem auf dem Markt sind. Brevundinomonas Diminuta zum Beispiel ist in der biopharmazeutischen Industrie der absolute Goldstandard für Sterilfiltrationstests.
Warum genau der?
Dieses Bakterium ist berüchtigt dafür, dass es extrem klein ist. Viel winziger als die meisten anderen Bakterien. Und es kann sich unter bestimmten Bedingungen fast schon durch poröse Strukturen hindurchzwängen.
Ein echter Ausbrecherkönig also.
Exakt. Wenn ein Filter zertifiziert ist, Brevundimonas diminuta bei einer massiven Belastung von 1 Milliarde Keimen pro Quadratzentimeter mit einem LRV von über 8 zurückzuhalten, dann hat sich das System das Prädikat steril mehr als verdient.
Das glaube ich sofort.
Für einen Produzenten von injektionierbaren Medikamenten oder Impfstoffen ist diese Zahl nicht nur ein nettes Qualitätsmerkmal. Das ist absolut entscheidend für die Patientensicherheit. Es geht da um Leben und Tod.
Da darf nichts durchkommen. Lass uns aber mal aus dem sterilen Pharmalabor rüber in die Getränkeproduktion gehen. Das betrifft unseren Hörer ja vielleicht im Alltag noch direkter.
Gerne.
Die Anwendungsbeispiele für Bier und Wein in den Tabellen zeigen ziemlich deutlich, dass Filtration keine Einheitslösung ist. Sie muss hochgradig an das Produkt angepasst werden.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Beim Bier sehen wir oft die sogenannte Polierfiltration. Das klingt fast so, als würde man das Getränk auf Hochglanz bringen.
In gewisser Weise passiert da genau das.
Echt?
Ja. Nach der Gärung und Reifung enthält so ein Bier ja noch feine Hefepartikel, Proteinkomplexe und andere Kolloide.
Mhm.
Diese Stoffe würden das Bier im Glas nicht nur trüb aussehen lassen, sondern auch die Haltbarkeit negativ beeinflussen. Die Daten zeigen, dass hier Schichten wie die AF41H oder AF71H eingesetzt werden.
Und mit welcher Geschwindigkeit läuft das dadurch?
Typischerweise mit einer Durchflussgeschwindigkeit von etwa 200 Litern pro Quadratmeter in der Stunde. Das Ziel ist genau diese optische Brillanz, die der Konsument erwartet, wenn er seinen Pilz einschenkt.
Okay, 200 Liter. Aber wenn das Bier dann für den Export gedacht ist oder extrem lange lagern soll, gehen die Brauereien noch einen Schritt weiter zur AFST 140, richtig?
Korrekt. Das ist dann die Sterilfiltration fürs Bier.
Und hier fällt mir in der Tabelle auf, die Fließgeschwindigkeit wird auf 100 Liter pro Quadratmeter und Stunde halbiert. Man nimmt also ganz bewusst eine deutlich langsamere Produktion in Kauf.
Ja, das ist ein ganz klassischer technologischer Kompromiss.
Okay.
Für maximale mikrobiologische Stabilität, also um wirklich sicherzustellen, dass absolut keine bierschädlichen Bakterien oder Resthefen überleben, die das Bier in der Flasche verderben könnten, braucht man feinere Poren und einen längeren Kontakt im gewundenen Pfad.
Ah, okay. Der Widerstand steigt?
Genau, der Strömungswiderstand steigt massiv an. Also muss man die Durchflussrate reduzieren, um den Filter nicht zu überlasten oder gar zu zerreißen.
Und dann vergleichen wir das mal mit dem Wein.
Da sieht die Welt ganz anders aus.
Ja, die Parameter sind völlig anders. Bei der Filtration von Wein direkt nach der Fermentation, also zum Beispiel mit der Schicht AF31H, sehen wir auf einmal Durchflussraten von 700 bis 1000 Litern pro Quadratmeter und Stunde.
Ja.
Das ist das 5- bis 10-fache dessen, was wir beim Bier sehen. Warum drückt man den Wein da mit einer solchen extremen Geschwindigkeit durch die Anlage?
Das liegt an der grundlegend unterschiedlichen physikalischen und chemischen Beschaffenheit der beiden Getränke.
Inwiefern?
Bier ist extrem reich an komplexen Kohlenhydraten, Beta-Glucanen und Eiweißen aus dem Malz.
Mhm.
Diese Stoffe bilden eine hochviskose Matrix, die einen Filter extrem schnell zusetzen kann. Du kannst dir das vorstellen wie einen zähen Verkehrsstau in unserem mikroskopischen Labyrinth.
Verstehe. Und der Wein?
Wein hingegen hat eine ganz andere Struktur der Trubstoffe. Er lässt sich, besonders in diesen früheren Klärungsphasen, wesentlich leichter und mit viel höherem Druck filtrieren, ohne dass die Schichten sofort komplett blockieren.
Das bringt uns eigentlich direkt zur Hardware. Wie landen diese dicken Zellulosepappen überhaupt in der industriellen Produktion?
Die werden in massiven Schichtenfiltern eingespannt. Im Dokument wird die Filtrox Novox-Reihe erwähnt.
Das sind diese langen Stahlrahmen, wo hunderte Platten aneinander gepresst werden, oder?
Ganz genau. Aber man kann die Schichten dann nicht einfach trocken einbauen, festziehen und den Zapfhahn aufdrehen.
Nee, das wäre wohl fatal.
Es gibt da eine strikte Regel für die Vorbereitung. Die Schichten müssen benetzt und mit stolzen 50 Litern sauberem Wasser pro Quadratmeter vorgespült werden.
50 Liter Wasser nur zum Spülen?
Ja, Dieser Spülvorgang ist absolut essentiell, besonders bei Premium-Produkten wie Wein oder Craft-Bier.
Warum genau? Was passiert da im Karton?
Einerseits geht es darum, die Zellulosefasern quellen zu lassen. Nur im gequollenen Zustand bauen sie ihre volle strukturelle Dichte und diese wichtige elektrokinetische Ladung auf.
Ah, das Zeta-Potenzial muss quasi geweckt werden.
Sozusagen. Und andererseits, und das ist für den Geschmack absolut entscheidend, entfernt man durch das Spülen eventuelle lose Fasern aus dem Produktionsprozess. Und man wäscht den minimalen Eigengeschmack des Zellstoffs aus.
Oh ja, wenn das vergessen wird, haben wir wahrscheinlich ein massives Problem.
Ein sehr teures Problem.
Stell dir vor, du bist der Betreiber eines Edelweingutes, filterst einen irre teuren Vintage-Wein durch trockene Schichten und am Ende schmeckt die ganze Charge nach nasser Pappe.
Ein absoluter Albtraum für jeden Winzer.
Definitiv. Das Vorzuspülen ist also quasi die Lebensversicherung für das Aroma deines Produkts.
So kann man das sagen.
Aber irgendwann, selbst bei der allerbesten Vorbereitung, hat dieser Filter ja seine 4 Kilogramm Schmutz gefressen. Er ist schlichtweg voll.
Erschöpft nennt man das.
Erschöpft, okay. Woher weiß die Anlage denn, wann genau dieser Punkt erreicht ist, ohne dass man den Filter permanent aufschrauben und nachsehen muss?
Das steuert man ganz elegant über den Differenzdruck. In der Anlage sitzen Sensoren, die den Druck der Flüssigkeit direkt am Einlauf und am Auslauf messen.
Mhm.
Je mehr Partikel sich im 3D-Labyrinth des Filters verfangen, desto größer wird natürlich der Strömungswiderstand.
Klar, der Weg ist versperrt.
Man drückt die Flüssigkeit quasi durch ein immer dichter werdendes Nadelöhr. Dadurch steigt der Druck vor dem Filter massiv an, während er dahinter abfällt.
Und da gibt es einen Grenzwert.
Ja, die Vorgaben besagen ziemlich klar, wenn dieser Differenzdruck einen Wert von 1 bis 1,5 Bar überschreitet, gilt die Filterschicht als erschöpft und muss ausgetauscht werden.
Das ergibt absolut Sinn. Wenn man den Druck dann einfach stur weiter erhöhen würde, riskiert man wahrscheinlich, dass die eingeschlossenen Partikel wieder durch den Filter hindurchgepresst werden.
Oder dass die Struktur komplett reißt. Das wäre der schlimmste Fall. Ein sogenannter Durchbruch.
Und wenn wir von Sterilfiltration sprechen, reicht das einfache Vorbereiten mit Wasser ja sicher nicht aus. Die Maschine selbst muss ja auch keimfrei sein.
Absolut. Dafür gibt es 2 harte Methoden in der Industrie.
Welche sind das?
Entweder man spült die komplette Anlage mit 85 Grad Celsius heißem Wasser.
Mhm.
Oder man jagt 125 Grad heißem Inline-Dampf direkt durch das System. Alles andere wäre ein unkalkulierbares Risiko.
Richtig. Der Filter selbst kann noch so gut sein. Wenn die Edelstahlrohre der Anlage nach dem Filtervorgang kontaminiert sind, ist die ganze Arbeit umsonst.
Die Hitzebehandlung garantiert einfach, dass das System von Anfang an absolut steril ist.
Bevor wir gleich zum Schluss kommen, müssen wir unbedingt noch über ein paar absolute Hightech-Optionen sprechen. Die werden in den Spezifikationen fast schon so beiläufig am Rand erwähnt, aber das hat mich wirklich verblüfft.
Da gibt es ein paar echte Spezialitäten.
Wir gehen hier nämlich echt tief in die Biotechnologie. Was passiert eigentlich, wenn in meiner zu filternden Flüssigkeit Enzyme sind, die Zellulose abbauen?
Ein sehr spezifisches Szenario.
Aber der Filter besteht ja fast komplett aus Zellulose. Wenn die Flüssigkeit den Filter buchstäblich auffrisst, während er arbeitet, habe ich doch ein gewaltiges Problem.
Ja, das kommt in modernen biotechnologischen Prozessen durchaus vor. Etwa wenn man Zellkulturen oder spezifische Fermentationsbrühen filtriert, die sogenannte Zellulasen enthalten.
Also zelluloseabbauende Enzyme.
Genau. Und für genau diesen Fall gibt es speziell modifizierte zelluloseresistente Schichten.
Wie funktioniert das?
Die molekulare Struktur der Zellulose wird hierbei chemisch so verändert oder geschützt, dass diese Enzyme einfach nicht mehr andocken können. Der Filter bleibt komplett stabil, selbst wenn die Flüssigkeit quasi darauf programmiert ist, ihn zu zersetzen.
Das ist angewandte Materialwissenschaft auf allerhöchstem Niveau.
Ja, das ist schon faszinierend.
Und dann gibt es dann noch die sogenannte S-Linie. Die AF-15S und AF-71S. Ich habe die beim Lesen innerlich sofort die Magnetfilter getauft.
Da sind wir wieder beim Zeta-Potenzial, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben.
Ah, okay.
Diese speziellen S-Schichten wurden in der Herstellung nämlich so modifiziert, dass sie ein künstlich extrem stark erhöhtes positives Zeta-Potenzial aufweisen.
Sie haben also eine enorm starke elektrostatische Ladung.
Genau.
Und der Anwendungsfall dafür ist echt faszinierend. Es geht dabei nämlich gar nicht primär um Schmutz oder Bakterien. Es geht um Farbe.
Richtig.
Viele unerwünschte Farbmoleküle, die eine Flüssigkeit verfärben könnten, sind stark negativ geladen. Und diese S-Schichten ziehen diese Moleküle quasi wie so ein Sci-Fi-Traktorstrahl aus der Flüssigkeit heraus.
Ein schöner Vergleich.
Warte mal, das bedeutet ja, wir nutzen diesen Filter nicht nur für rein physikalische Klarheit, wir nutzen ihn, um gezielt in die chemische und optische Zusammensetzung einzugreifen und das nur durch elektrische Ladung?
Exakt. Du entfärbst eine Flüssigkeit, ohne dass du chemische Bleichmittel oder irgendwelche reaktiven Zusatzstoffe direkt in dein wertvolles Produkt mischen musst.
Wahnsinn.
Die unerwünschten Farbmoleküle bleiben einfach fest an die Fasern des Filters gebunden. Das ist ein extrem eleganter Prozess, der zeigt, wie unfassbar fein man diese Technologie heute justieren kann.
Wenn wir schon bei extremer Justierung sind, müssen wir den Blick noch kurz auf die Pharmaindustrie richten. Wenn es um die Herstellung von Medikamenten, Blutplasmaprodukten oder Infusionslösungen geht, gelten ja nochmal völlig andere Maßstäbe als bei einem Feierabendbier.
Oh ja, da sind die regulatorischen Hürden extrem hoch. Für diese hochsensiblen Anwendungen gibt es dann die Pura-Fix-Linie.
Was macht die besonders?
Diese Schichten sind extrem rein. Sie sind ionenarm, geben also absolut keine mineralischen Salze an die Lösung ab. Und in der Pura-Fix-P-Variante sind sie sogar pyrogenarm.
Pyrogene, das musst du kurz erklären.
Pyrogene sind Stoffe wie beispielsweise winzige Fragmente von abgestorbenen Bakterienzellwänden. Wenn diese Stoffe per Injektion in den menschlichen Körper gelangen, können sie schwere Fieberreaktionen auslösen.
Das klingt gefährlich.
Ist es auch. Wenn man intravenöse Medikamente herstellt, ist die absolute Abwesenheit von Pyrogenen schlichtweg überlebenswichtig.
Die Qualitätssicherung, die dahinter steht, ist auch massiv. Die Zertifikatsliste am Ende unserer Unterlagen ist gefühlt fast so lang wie das Dokument selbst.
Das stimmt, da wird alles belegt.
Wir haben da die FDA Drug Master File Nummer 16148. Wir haben HACCPP für die Lebensmittelsicherheit. ISO-Zertifizierungen. Aber ein Detail sticht da besonders heraus.
Die Tests im Isegar-Institut.
Genau, die Tests im Isegar-Institut in Aschaffenburg. Dort wurden die Filter auf extrahierbare Stoffe wie MCPD und DCPD untersucht.
Ein sehr wichtiger Punkt.
Für diejenigen von uns, die jetzt nicht ganz so tief in der Chemie stecken, das sind chlorierte Verbindungen. Die können als ungewollte Nebenprodukte entstehen, wenn man bestimmte Epichlorhydrinharze verwendet.
Und das ist genau die Art von Nassfestmitteln, die man bei der Papier- und Filterherstellung nun mal oft braucht.
Exakt. Aber diese Stoffe gelten als potenziell gesundheitsschädlich und werden in der Lebensmittelindustrie extrem streng überwacht.
Und genau deshalb ist dieses Testergebnis so beruhigend für die Anwender. Das Isegar-Institut hat nämlich offiziell bestätigt, dass diese potenziell schädlichen Stoffe unterhalb der Nachweisgrenze der Standardmethoden liegen.
Das bedeutet de facto, sie sind nicht messbar vorhanden.
Richtig. Der Hersteller hat den chemischen Prozess der Vernetzung so weit optimiert, dass einfach keine gefährlichen Rückstände ins Produkt übergehen können.
Für ein Medium, das über Stunden hinweg von Lösungsmitteln, Säuren oder Lebensmitteln durchströmt wird, ist das ein absolut kritischer Qualitätsbeweis.
Definitiv.
Und damit, glaube ich, haben wir das Geheimnis hinter diesem unscheinbaren Stück Industriekarton erfolgreich entschlüsselt.
Das haben wir.
Wir haben heute gesehen, dass es sich hier eben nicht um ein einfaches zweidimensionales Sieb handelt. Es ist ein meisterhaft konstruiertes dreidimensionales Labyrinth. Ein gewundener Pfad, der durch mechanische Blockaden und raffinierte elektrokinetische Anziehungskraft arbeitet.
Er schluckt buchstäblich Kilogramm an Trubstoffen.
Er fängt gefährliche Bakterien bis auf winzige 0,04 Mikrometer ab und hält dabei strengste Pharma- und Umweltstandards ein.
Ja.
Wenn du das nächste Mal eine Flasche von diesem monatelang perfekt klaren Bier öffnest, dir einen ungetrübten Rotwein einschenkst oder dich auf die Reinheit eines Medikaments verlässt, denk für einen Moment an diese Technologie.
Mhm.
Denk an diesen elektrokinetischen Irrgarten, der im Hintergrund still und heimlich all diese mikroskopische Schwerstarbeit leistet, um unsere moderne Konsumwelt sicher und makellos zu machen.
Das führt mich eigentlich zu einem letzten, weiterführenden Gedanken für heute.
Oh, sehr gerne.
Wir haben heute ja intensiv darüber gesprochen, wie sich das Zeta-Potential, also die Ladung des Filters, gezielt anpassen lässt, um beispielsweise negativ geladene Farbmoleküle fast schon magnetisch aus einer Flüssigkeit zu ziehen.
Der Traktorstrahl.
Genau. Die Technologie ist also in der Lage, auf molekularer Ebene zu selektieren. Wenn wir nun allein durch elektrostatische Ladung in einer modifizierten Zelluloseschicht punktgenau Farben löschen können, Was wird dann die Zukunft der Filtration noch bringen?
Worauf willst du hinaus?
Könnten wir eines Tages vielleicht Filter designen, die nicht nur reinigen, sondern aktiv Geschmack designen?
Oh, wow.
Stell dir vor, wir könnten die Ladung der Filterfasern exakt auf die molekulare Ladung unangenehmer Bitterstoffe abstimmen. Die Bitterkeit wird präzise extrahiert, während das gesamte, komplexe Aroma unberührt hindurchfließt.
Ein Filter, der nicht nur Partikel trennt, sondern als präzises elektrokinetisches Werkzeug das Geschmacksprofil eines Weines oder Kaffees auf Knopfdruck modelliert?
Exakt. Das ist eine absolut faszinierende Vorstellung für die Zukunft der Lebensmitteltechnologie. Etwas, worüber du beim nächsten Schluck deines Lieblingsgetränks definitiv mal nachdenken kannst.
Ein wirklich brillanter Gedanke zum Abschluss. Die Grenzen zwischen reiner Filtration und aktiver Produktgestaltung verschwinden da zusehends. Damit sind wir dann auch am Ende unserer heutigen Entdeckungsreise angekommen. Vielen Dank, dass du dich mit uns durch diesen faszinierenden, gewundenen Pfad der Technik navigiert hast. Bleib neugierig, pass auf dich auf und bis zur nächsten ausführlichen Analyse.